Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV greifen wir bei 7+3 diesmal nicht ins oberste Regal. Wir gehen ganz, ganz tief runter, quasi zur Bückware des Kapitalmarktes. Nebenwerte, Microcaps, die Microcaps, die sich für Echtgeld TV eben auch eignen, also mindestens eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Euro auf die Börsenwaage bringen. Wir haben sogar versucht, 200 Millionen in der Regel zu erreichen, und begrüßen tue ich heute in der zweiten Ausgabe von 7+3 einen insbesondere auf Twitter sehr bekannten Nebenwerte-Experten. Christian Schmidt ist mit dabei. Herzlich willkommen, Christian.
Ja, hallo Tobias, die Mindestanzahl an Christians ist jetzt wieder erreicht damit. Ja, ein Christian ist gegangen, einer ist noch da. Aber er ist euch ja nicht ganz abhanden gekommen. Er wird ja hin und wieder mal hier wieder dabei sein, glaube ich.
Wir haben ihn zweimal im Monat auf jeden Fall bei Echtgeld. Wir haben ihn immer beim Disclaimer, für den wir uns noch einen kleinen Moment Zeit lassen können, weil wir fangen ja bei 7+3 mit Standardfragen an. Und nun ist es bei dir so, Markus Koch bringt einen gewissen Bekanntheitsgrad mit. Dich kennen Leute, die auf Twitter oder auf X unterwegs sind, sicherlich von dem ein oder anderen Austausch zu Nebenwerten, auch mal dem ein oder anderen Deep Dive, beispielsweise zu einer Netflix-Aktie. Aber für die Leute, die dich nicht kennen, fangen wir doch mal mit den drei Auftaktfragen an. Wer bist du? Was machst du? Und was ist das Tolle an dem, was du machst?
Ja, Christian Schmidt, 34 Jahre alt, komme aus dem schönen Rheinland, oder man könnte jetzt sagen, okay, nahe, in der Nähe vom Rhein. Die Nahe ist nicht ganz so bekannt, aber mündet hier in den, ja, doch etwas bekannteren Rhein. Und ja, ich bin jetzt seit letztem Jahr Vollzeitinvestor. Das war lange geplant. Vorher habe ich 10 Jahre lang als Dienstleister im E-Commerce-Bereich gearbeitet, also was ganz anderes eigentlich. Und der Langzeitplan war aber schon immer eigentlich, zu investieren, das quasi zum Beruf zu machen. Und tatsächlich, was ich daran liebe, ist eigentlich, dass man immer was Neues hat. Es ist vielleicht so ein bisschen wie ein Kommissar, der immer an einem neuen Fall arbeitet. Man weiß eigentlich nie, worauf es hinausläuft. Ist es ein Verbrechen oder nicht? Und im Prinzip erlebt man immer was Neues, redet mit neuen Menschen, weiß vorher nie, wie die ticken. Sind das vielleicht Leute, die einen eher was Böses wollen? Das ist dann immer ganz spannend, wenn man mit dem Management von solchen Unternehmen redet. Und genau das mag ich auch sehr an Microcaps. Das Management ist in der Regel sehr, sehr zugänglich für Investoren von außen. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht wirklich Millionen in das Unternehmen investiert. Dadurch, dass die Marktkapitalisierung meistens so in meinem Bereich zwischen 10 und 100 Millionen beträgt, kann man da durchaus schon relevante Unternehmensanteile kaufen und dann auch Gespräche mit dem Management führen. Und für die ist es tatsächlich auch relevant, dass sie ja nett mit Investoren umgehen. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich so unfassbar gerne in Microcaps investiere. Ist sehr auf sich selbst gestellt, zu jeder Zeit. Das kann auch ein Nachteil sein, wenn man natürlich nicht besonders diszipliniert ist. Aber ich schätze das sehr, komplett auf mich gestellt zu sein. Und tausche mich trotzdem super gerne mit anderen Microcap-Investoren aus. Das ist auch immer schön, weil jeder hat dann mal mit jemand anders gesprochen, mit dem Investor X, mit dem Investor Y. Und jeder kriegt dann irgendwie so ein paar Informationen, die jetzt nicht im Bereich Insider-Informationen sind, aber einem helfen, das Unternehmen besser zu verstehen. Weil bei größeren Aktien hat man ja in der Regel dann irgendwie einen Analyst, der die Arbeit macht, oder zig Zeitungsartikel, Magazine, die einem erklären, wie das Unternehmen funktioniert. Und das ist dann im Microcap-Bereich alles die Aufgabe von den Investoren. Und macht mir super viel Spaß. Es hat irgendwie so ein bisschen was Inquisitorisches. Man versucht einfach, alle Informationen da rauszubekommen und Sachen, die vor allem nicht direkt sichtbar sind. Und ja, aber muss man natürlich auch für gemacht sein. Also es ist nicht das Gleiche wie in Amazon oder Alphabet zu investieren.
Na, man muss sich jetzt zumindest auch der Risiken einer Nebenwerteanlage klarer sein. Da passiert ja schon das ein oder andere Mal auch etwas, was einem ja so bei den größeren Gesellschaften vielleicht nicht so passiert. Aber dazu vielleicht dann, wenn wir die drei Aktien, die du heute mitgebracht hast, mal durchexerziert haben, machen wir mal mit 7+3 mit Frage 4 weiter. Wie kam es, dass die Börse in deinem Leben anfing, eine Rolle zu spielen?
Das ist eigentlich ziemlich simpel, weil bevor ich 20 wurde, hatte ich eigentlich mit der Börse überhaupt nichts zu tun. Ja? Und ich habe eine Ausbildung gemacht in der Sparkasse. Das war direkt nach dem Abi, habe ich überlegt, okay, wo kriege ich mich jetzt unter, bevor ich studiere? Und dann hat mein Vater mir noch nahegelegt, noch eine Ausbildung zu machen. Und ein paar Freunde von mir hatten eine Bankausbildung gemacht. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist das auch was für mich. Und am ersten Tag in der Geschäftsstelle, das war bei der Sparkasse, kam ich rein und da war ein Azubi aus dem zweiten Lehrjahr. Neben denen wurde ich dann einfach mal gesetzt. Und der wusste nicht so wirklich, was mit mir anzufangen und hat dann angefangen zu erzählen über seine Dicker-Fonds. Und das Leuchten in seinen Augen hat sich quasi auf mich übertragen und ich fand das dann auch so faszinierend. Das war, wie gesagt, mein erster Arbeitstag und dann hat es mich nicht mehr losgelassen. In der Bank selbst war ich da eigentlich nicht für verantwortlich, für Investments oder Beratung. Wie gesagt, ich habe meine Ausbildung da gemacht, habe die abgeschlossen, noch ein halbes Jahr da gearbeitet und währenddessen habe ich versucht, aber so viel wie möglich über den Kapitalmarkt eigentlich zu erfahren und gerade auf diesen Investmentbereich sehr stark bezogen. Und das war in der Sparkasse leider nicht so das, was man jeden Tag macht. Ja, danach habe ich erstmal was komplett anderes gemacht, Germanistik und Geschichte studiert, mich selbstständig gemacht als Dienstleister, um das Studium zu finanzieren. Und wie das häufig so ist, ist dann irgendwann die Selbstständigkeit größer als der eigentliche Plan. Und dann habe ich das irgendwann Vollzeit gemacht. Aber die Passion für die Börse war immer da und der Plan war auch dann irgendwann da, dass man das Vollzeit macht. Und ja, wie gesagt, den Schritt habe ich dann letztes Jahr unternommen.
Also das ist ein ganz ähnlicher Verlauf, weil bei mir war es ja auch so, dass ich meine Ausbildung in der Sparkasse gemacht habe und in der Tat der Deka-Fonds und natürlich auch der Aridekafonds als europäischer Standardwertefonds waren so die ersten beiden Vehikel, mit denen man quasi auch über die vermögenswirksamen Leistungen in Kontakt kam. Und wenn ich mir so angucke, wie sich der Deka-Fonds beispielsweise in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, dann ist es immerhin so, dass er auch dieses viel zitierte Sparbuch deutlich hinter sich gelassen hat und trotz der anderen Kostenstruktur, die er als aktiver Fonds eben hat, ganz passabel abgeschnitten hat. Und von daher viele Menschen, die beispielsweise diesen Fonds aus einem Beratungserlebnis in ihrem Depot haben und lange liegen gelassen haben, mit einem gewissen Grinsen auch da durch das Leben schreiten. Nun ist es aber so, du hast dich irgendwann von diesem Leuchten in den Augen deines Kollegen im zweiten Lehrjahr anstecken lassen und hast dich dann dem Kapitalmarkt auch auf deine Art angefangen zu nähern und bist irgendwann zu einem Ergebnis gekommen, dass so das Thema Einzelaktieninvestment dann vielleicht auch was für dich ist und irgendwann fängt man ja an. Also, was war die erste Aktie, die du gekauft hast und wie ging das Ganze für dich aus?
Es waren tatsächlich drei Aktien, das muss um 2015, 2016 gewesen sein. Ich weiß noch genau, das waren drei Aktien an einem Tag. Das war BMW, PayPal und Wirecard. Wirecard war die dritte Aktie.
Und das kann ja mit Wirecard trotzdem gut ausgegangen sein.
Es ist gut ausgegangen. Ich habe sie 2019 verkauft und deswegen, das ist auch, aber es war mehr Glück als Verstand tatsächlich. Und ich habe damals alle Meldungen immer mitverfolgt, die jetzt so rauskamen. In allen Foren wurden immer schon frühzeitig, schon 2014, diese waren ja, glaube ich, schon die ersten Meldungen, wo es um Bilanzbetrug ging oder Verdächtigungen da waren. Und die habe ich dann über die ganze Zeit, wo ich dann investiert war, gab es die immer wieder. Und ich habe es damals tatsächlich einfach nicht verstanden, was da passiert. Und ja, reines Glück, dass ich da nicht langfristig mit dabei gewesen bin. Und BMW hat mich auch kurz danach verlassen. Aber tatsächlich habe ich damals einfach nur geschaut per Google, was sind Zukunftsbranchen. Also heute würde ich niemals wieder so vorgehen, aber das war halt nun mal der Start. Und da habe ich einen Artikel gefunden, wo es darum ging, um Fintechs. Ja, und dann war halt natürlich die klassische PayPal dabei, da war die Wirecard dabei und noch zwei andere Titel.
Wie kam BMW in diesem Zusammenhang rein?
Das war einfach nur die Faszination für BMW.
Okay.
Also BMW, als die Autos waren super, also ganz, ganz so, wie man es heute eigentlich nicht mehr machen würde, überlegt, was finde ich selbst super und was nutze ich selbst. Das war PayPal, BMW war natürlich sofort ein Begriff. Und dann halt noch Wirecard als den Exoten, der damals war. Das müsste um die 20 Euro gewesen sein, schon die Aktie, glaube ich, damals. Also erschien mir dann auch so quasi optisch billig und einfach dann auf dieser Grundlage, von diesem Artikel, wo es um die Zukunft der Zahlungsabwicklung ging, habe ich diese Aktie gekauft. Und es ist schön, das immer heute nochmal sich so bewusst zu machen, wie man früher angefangen hat und sich dann heute davon so abzugrenzen. Weil es natürlich genau das Gegenteil war. Ich habe mich da sehr von den Gedanken anderer steuern lassen und habe mich auch nicht wirklich mit dem Unternehmen beschäftigt. Also das muss man ganz klar dazu sagen. Das war im obersten Level angefangen und nicht wirklich in die Details eingestiegen.
Und das ist ja heute anders. Von daher die Frage, du beschäftigst dich sehr aktiv mit den Unternehmen. Du bist bei insbesondere bei Microcaps investiert. Und da liegt die Frage dann natürlich nahe, was war denn die letzte Aktie, die du entweder gekauft oder auch verkauft hast? Und warum?
Die letzte Aktie, die ich verkauft habe, also wirklich komplett verkauft habe, war die Centrotech. Das ist eine deutsche Aktie. Ich habe extra nochmal geschaut, ob sie eure Kriterien erfüllt. Das tut sie. Also obwohl es ein illiquider Nebenwert ist, gibt es da trotzdem noch relevante Umsätze. Ich glaube, die Aktie ist auch keine unbekannte. Gerade so auf Fintwit, da wird die Aktie immer wieder besprochen gefühlt. Jeder deutsche Investor hat die im Depot.
Und der Matthias Schmidt macht da, glaube ich, auch regelmäßig Bemerkungen zu. Also auch da auf Twitter der eine oder andere Blick wert. Und ich merke immer wieder, dass ich Twitter noch sage, weil man eben nicht xen kann. Man kann twittern, aber nicht xen. Und von daher,
bei mir der gleiche Grund.
Dusselige Begrifflichkeit ist, bleib ich einfach bei Twitter und ignoriere das, was der Elon Musk davor hat. Okay, also die Centrotech verkauft und um diesen siebener Fragen rein, dann mal hier kurz abzuschließen. Wir machen ja nachher nach den Aktien noch ein bisschen weiter. Zwei Sachen habe ich mir schon aufgeschrieben und wir haben in dem, was wir vorher ein bisschen beschworen haben, ja auch schon so ein paar Anknüpfungspunkte gehabt, wo wir noch weitermachen können. Bis zu den 73 Minuten, die 7 plus 3 eben nur dauern darf. Deine Lieblingsinvestmentweisheit, wir haben ja selber ein paar Folgen gemacht, Christian und ich, wo wir Warren Buffett, Charlie Munger, Ray Dalio und so weiter durchgegangen sind, auch André Costolani dabei war. Aber gibt's eine Lieblingsinvestmentweisheit, die du hast und vielleicht erklärst du die ein bisschen aus deiner Sicht?
Also so eine ganz klassische Investmentweisheit gibt es nicht, weil ich immer das Gefühl habe, man neigt dann dazu, die zu sehr an sich aufzusaugen und dann falsch für sich zu interpretieren. Zum Beispiel das Typische mit dem greif nicht ins fallende Messer und dann heißt das quasi immer, wenn eine Aktie fällt, ist das ein negatives Signal und man sollte auf gar keinen Fall kaufen. Das ist bei mir genau das Gegenteil. Also ich kaufe so oft ins fallende Messer, ins augenscheinlich fallende Messer, weil die Gründe muss man ja trotzdem beachten. Wenn zum Beispiel eine Aktie aus dem Index rausfliegt, gibt es meistens so einen gezwungenen Verkauf von gewissen Fonds und dann kann man als Microcap-Investor genau diese Aktien ganz gut auflesen, weil sie nichts mit den Fundamentaldaten zu tun haben. Aber es ist schwierig für mich, weil ich, wie gesagt, keine Investmentweisheiten so in mich aufsauge, aber ich habe ein einziges Bild in meinem Zimmer stehen. Hier hängt ja offenbar nicht viel. Und das ist das hier. Das ist für, sieht man das? Oh, das sieht voll bescheuert aus, gell?
Aber ich meine, da rennst du natürlich bei mir sofort offene Türen ein, weil es ist ein Baseballspieler, es ist eine Scoring Card und es geht zurück auf eine Weisheit von Warren Buffett, der im Grunde auch mal gesagt hat nach dem Motto, du musst eigentlich nicht so besonders oft schlagen. Und wenn man so ein Baseballspiel immer betrachtet, man kommt ja da an die Pitching Plate oder an die Batters Plate und wird dazu aufgefordert, eben bei den guten Bällen zuzuschlagen. Und so sieht Warren Buffett das Ganze ja in irgendeiner Form auch, denn jetzt bist du dran und übernimmst mal genau bei dieser Weisheit.
Also ich habe mit Baseball eigentlich nichts zu tun, aber ich habe es vor 4-5 Jahren, habe ich dieses Video, diesen kleinen Schnipsel von Warren Buffett gesehen und den fand ich so cool. Weil hier geht es eigentlich darum, das ist Ted Williams, ein bekannter Baseballspieler, und er hat quasi ein Buch geschrieben darüber, über den perfekten Schlag, wie man möglichst als Hitter, das ist ja der den Ball schlägt, denken soll. Und hier die ganzen kleinen bunten Bälle hier, das sind dann quasi die Baseballs, wo sie landen und wo seiner Meinung nach der perfekte Schlag dann für den Home Run ist. Und Buffett hat das quasi aufgegriffen und hat gesagt, okay, als Hitter beim Baseballspiel hast du nur 3 Chancen, ja, den Ball zu schlagen. Und irgendwann musst du schlagen. Und manchmal musst du ihn auch schlagen, obwohl er hier oben kommt oder hier unten und nicht genau in der Mitte. Aber als Aktionär hast du halt die Chance, dir immer die Sachen rauszusuchen, die potenziell zum Home Run führen können. Und das fand ich so genial, weil das eigentlich genau das ist, was ich auch denke. Man neigt dazu häufig, gerade wenn man zu viel Kapital quasi bei der Seite liegen hat, in Sachen zu investieren, die es eigentlich gar nicht wert sind.
Also das eigene Kapital unter Druck setzt quasi.
Richtig. Also du wirst ja immer gefragt, wie, du hast 30% Cash, was ist denn los mit dir? Bist du so skeptisch? Dabei hat man vielleicht einfach gerade nichts gefunden und will sein Geld nicht irgendwie in 4-5 Aktien nur allokieren. Also ich habe auch ein konzentriertes Portfolio, aber so konzentriert soll es da nicht sein. Und dann denke ich immer wieder daran, wenn ich eine Aktie selbst gefunden habe vor allem, dann neigt man dazu, sich das immer so zu verklären, dass das nächste tolle Investment ist. Einfach nur, wenn man es selbst gefunden hat. Und dann denke ich immer wieder an diesen Satz von Buffett und an dieses Bild und sage, nee, das ist es nicht. Ich kann hier den Ball gerne mal durchfliegen lassen. Ich habe 1000 Chancen, den Ball genau, den richtigen Ball zu treffen. Und das finde ich echt ganz schön, dieses Bild, weil es sehr stark beschreibt, einerseits das Risiko, dass man in Sachen investiert, die eigentlich gar nicht so toll sind, nur weil man selbst danach gesucht hat. Und auf der anderen Seite auch, dass immer mal wieder solche Situationen kommen, für die man sein Kapital zurückhalten kann. Und ja, das beschreibt eigentlich sehr stark, wie ich investiere.
Ja. Und wer noch nie ein Baseballspiel gesehen hat und irgendwann mal im nächsten Jahr beispielsweise, gut, sofern Donald Trump nicht gewählt wird, aber wer im nächsten Jahr in Omaha ist, wenn ich möglicherweise ja auch da bin, dann gerne mal über welches Netzwerk auch immer anschreiben, denn traditionell gehe ich, wenn ich in Omaha bin, jedes Jahr zu den Omaha Storm Chasers und mache da im ersten Inning so eine kleine Lecture zum Thema Baseball, wie es funktioniert. Und da kann man dann erfahren, dass es grundsätzlich ein sehr, sehr spannendes Spiel ist, weil genau auch das, was wir eben von Christian gehört haben, dieses Abwarten, das ist ja sowohl beim Investieren eine wichtige Geschichte und beim Baseball eben auch, nämlich so wie wir früher von draußen immer reingebrüllt haben, immer nur die guten Bälle zu nehmen, die dann eben wirklich ins Zentrum der Strikezone reinfliegen. Und wenn man dann nicht irgendwie einen tückischen Curveball oder einen Sinker auf sich zukommen sieht, dann trifft man diese Dinge auch sehr gut. Also Fastballs, die in der Klasse, wo ich gespielt habe, eben nie so schnell kamen, die zu hitten, war eben immer relativ einfach.
Ach, du hast selbst Baseball gespielt, da habe ich das perfekte, es war wirklich nicht abgesprochen, da habe ich das perfekte Bild rausgepackt.
Ja, total. Also ich bin ja auch gegenüber dem anderen Christian, mit dem ich hier regelmäßig vor der Kamera stand, ein eifriger Verteidiger gegenüber Baseball. Mit meiner Freundin war ich bei den Boston Red Sox und ich muss gestehen, es war wirklich eines der langweiligsten Spiele, was ich mit ihr zusammen jemals geguckt habe, auf sensationellen Plätzen, aber es war ziemlich gern und es ging, glaube ich, 1-0 oder 0-1 aus. Das war wirklich ganz schrecklich. Aber bei den Storm Chasers schon ein interessantes Spiel erlebt mit Overtime, mit Extra Innings, die dann gekommen sind und einem wirklich spannenden Spielausgang. Ja, und bei dem Thema des Abwartens, da erinnere ich auch noch mal an ein anderes Interview, was wir hier geführt haben, nämlich mit Marcel Maschmeyer, der auch mal gesagt hat, wie die bei Paladin dann eben ihre Ausarbeitungen zu einer Aktie machen und wie sie Zeit investieren und das dokumentieren und dann 30, 40 Seiten Text geschrieben haben, um dann am Ende zu der Entscheidung zu kommen, dass man die Aktie nicht kauft. Und das im Grunde genommen ein Stück weit demoralisierend ist, weil man sich viel Arbeit damit gemacht hat, das Unternehmen gut zu verstehen, aber am Ende trotzdem sagt, es erfüllt eben an ein paar Stellen nicht die eigenen Kriterien. Und von daher ist eben genau dieses Abwarten etwas, was wichtig ist und was natürlich auch bei Buffett mit der Elefantenbüchse ein ganz, ganz wichtiges Thema ist.
Ja, es ist ein ganz starkes Zeichen, wenn man nach 40 Seiten sagen kann, das ist es nicht, weil das bedeutet, man ist in erster Linie Investor und nicht Verkäufer von einer Idee. Und das ist das, was ich mir auch immer wieder sage. Ich muss nicht in alles investieren. Und wenn man dann gleich so deterministisch rangeht, dass man vorab schon sagt, ich habe das jetzt gefunden, das muss ein tolles Investment sein, dann ist man kein richtig guter Investor. Also auf jeden Fall einer der wichtigsten Learnings, auch egal wie viel Zeit man versenkt hat. Trotzdem ist es nie zu spät, nochmal zu sagen, das war's. Das sind ja sunken costs in dem Fall.
Genau. Und die zweite Komponente ist dann eben möglicherweise eben auch zu realisieren, dass man eventuell eine Fehlentscheidung getroffen hat. Auch das ist etwas, was nicht weiter schlimm ist, denn es gibt nur einen Menschen an der Börse, der nie eine Fehlentscheidung trifft, und das ist der Lügner. Der ist immer top und der macht nur Gewinne und der schwärmt immer nur. Und das sind wir hier bei Echtgeld nicht. Wir haben auch Irrtümer dabei. Jeder unserer Gäste kann in der Regel über eigene Irrtümer auch das eine oder andere erzählen, weil er eben schon ein paar Investmententscheidungen getroffen hat. Und wir reden jetzt über drei Investmententscheidungen, die Christian schon getroffen hat in Unternehmen. Also mal ganz offen, ich kannte keins davon, bevor wir am Wochenende miteinander geschrieben haben und ich ihm dann gesagt habe, okay, dann lass uns das am Mittwoch, dem 16.10., da nehmen wir übrigens auf, einfach mal machen. Und da hat er mir die Unternehmen geschickt. Und ich saß da und so, okay, alles klar. Ich kenne da kein Unternehmen von. Von daher wird es jetzt ein gewisser Vortragsteil auch gleich werden. Aber diesen Vortragsteil und diese Unternehmen und die Innenansichten zu dem Unternehmen und wie Christian dazu gekommen ist, gibt's erst, nachdem der andere Christian, also mein Mitinitiator von Echtgeld TV, euch eine Sache, die ganz elementar ist beim Investieren, mit auf den Weg gegeben hat. Von daher, Christian, walte deines aufgezeichneten Amtes, hier ist er, der Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Nachdem jetzt das Rechtliche und der Risikohinweis hinter uns liegen, steigen wir ein. Wir steigen ein nach Kanada, wo ein Unternehmen tätig ist, was in den USA Geschäfte macht, und zwar medizinische Geschäfte. Denn es geht um ein breit gefächertes Portfolio an chirurgischen Einrichtungen in den Vereinigten Staaten, und zwar über Tochtergesellschaften geführte Beteiligungen an 4 Spezialkrankenhäusern, an 6 ambulanten Operationszentren. Also wir sind im Bereich Medizin und wir reden über ein Unternehmen. Wie gesagt, für mich war es komplett neu. Medical Facilities heißt es. Und Christian, führ uns einfach an das Unternehmen ran, rein und erzähl uns, was dich daran so fasziniert. Und dann habe ich an der einen oder anderen Stelle hoffentlich die ein oder andere kritische oder auch supportive Nachfrage. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht, was jetzt passiert.
Ja, erstmal ist es ja so, da ich Microcap Investor bin, überrascht es wahrscheinlich keinen, dass das die schwierigste Aufgabe war, 3 Aktien zu finden, die über 200 Millionen Marktkapitalisierung haben. Als ich in die Unternehmen investiert habe, waren sie aber alle noch deutlich kleiner. Und das, wie gesagt, ist eine kanadische Aktie, die Krankenhäuser in den USA verwaltet. Und die habe ich gefunden über den Fondsletter eines sehr bekannten Microcap Investors. Und ich war aber der Meinung, dass er bei seiner Analyse 1-2 Sachen gemacht hat, die ich deutlich anders gesehen habe, wo man auch wirklich über Fehler sprechen kann. Und habe mich dann deswegen primär damit beschäftigt, weil ich den Austausch mit ihm mal so angefangen hatte. Und das ist schon eine ganze Weile her, das war vor circa einem Jahr. Da stand die Aktie noch bei 8,5 kanadischen Dollar. Jetzt mittlerweile steht sie bei circa 14,4, also werden wir hier aufnehmen. Und ich fand da vor allem interessant, dass man hier wie so oft vieles falsch machen kann. Denn die Aktie hat durchaus mehrere Aspekte, die man beachten muss. Gerade die Zahlen, du hast schon gesagt, es geht ja um Beteiligungen an Kliniken. Und die restlichen Anteile an den Kliniken gehören nicht dem Unternehmen, das ihr hier potenziell investiert, sondern den Ärzten, die in den Kliniken arbeiten. Das ist ja erstmal, klingt das ja unspektakulär, aber man muss dann halt eben aufpassen, wenn man nämlich jetzt zum Beispiel auf den Cashflow schaut, gibt es da so einen kleinen Hinweis unten drunter noch, dass die Ärzte noch einen großen Anteil bekommen an diesen Cashflows. Und der steht nicht im operativen Cashflow. Auch wenn man aufs EBITDA schaut, dann sieht das erstmal super schön aus. Die Aktie handelt zum dreifachen EBITDA. De facto ist es aber nicht so, da hier auch noch die Anteile für die Ärzte abgehen und die Aktie dann eigentlich beim 6,5-fachen EBITDA handelt. Und das ist furchtbar kompliziert, das auseinanderzudröseln.
Wobei 6,5 ja immer noch ein ganz attraktiver Faktor ist.
Definitiv. Also gerade wenn man es vergleicht mit anderen Kliniken in dem Bereich, dann ist die Aktie tatsächlich nach wie vor noch unterbewertet. Also könnte man durchaus so sagen. Man muss sich natürlich gucken, wie hoch sind die Erhaltungskosten, wie alt sind die Kliniken. Aber da gab es hier eigentlich kaum Warnsignale in der Hinsicht. Was ich aber besonders interessant fand, das kam erst raus, nachdem ich ein bisschen länger drauf geschaut habe, war, dass die Aktivisten vor 2 Jahren reingecrashed sind. Und Aktivisten sind ja immer Investoren, die von außen kommen und das Unternehmen quasi umschmeißen nach ihrem Bild. Und die haben eine ganze Menge gemacht. Ursprünglich war das Unternehmen nämlich so gedacht, dass es ein Roll-up von Kliniken war. Was heißt das? Es gibt ein Unternehmen, das kauft einfach ganz viele kleinere Unternehmen in dem Bereich und versucht dann irgendwie Synergien zu schaffen. Und wie ist das? Wie läuft das häufig? Meistens läuft das nämlich nicht gut und geht dann letzten Endes schief. Und hier war es auch ähnlich so, die Dividende musste gestrichen werden, die Aktie hatte überwiegend Dividendeninvestoren, die wurden dann quasi ja ausgelöscht, weil die Aktie sich gefittelt hat und dann war die ehemalige Aktionärsbasis weg und dann haben, wie gesagt, die Aktivisten hier das Ruder übernommen und haben gesagt, okay, wir kaufen jetzt keine neuen Kliniken mehr, wir konzentrieren uns auf unsere wertvollsten Kliniken, verkaufen die ganzen kleineren Kliniken, die wir zuletzt erst übernommen haben, verkaufen wir wieder ab. Sie haben sehr stark Buybacks durchgeführt, also Aktienrückkäufe. Die Zahl der Aktien hat sich tatsächlich um 25% reduziert in 2 Jahren. Und das waren eigentlich die Sachen, die ich hier besonders interessant fand. Und gerade wenn mal so eine Verwerfung im Kurs stattgefunden hat, dann hat die Aktie erstmal läuft so eine Treppe runter. Also es läuft immer negativ, negativ, negativ. Und irgendwann ist so ein Level erreicht, ganz auf dem Boden, von dem es dann wieder aufwärts geht. Und da war ich der Meinung, da sind wir an einem sehr guten Punkt. Der CEO wurde ausgetauscht von den Aktivisten, weiterhin Aktienrückkäufe, ganz klare Ansage, wir wollen den Shareholder-Value steigern. Und das heißt in der Regel, wir konzentrieren uns darauf, dass der Kurs höher geht. Und bis heute ist es auch durchaus super gelaufen. Wie gesagt, Rückkäufe durchgeführt, Dividende wieder erhöht. Und ich habe dann auch damals mit einem der Aktivisten gesprochen. Und danach war ich eigentlich der Überzeugung, die wollen das Unternehmen eigentlich komplett verkaufen. Ja, das war so mein Eindruck, den ich damals hatte. Und da wäre sogar dann noch deutlich höhere Kurse drin. Bislang ist das nicht passiert, aber alles andere, was ich so erwartet habe, ist passiert. Also die ganzen kleineren Kliniken wurden verkauft, Aktien wurden stark zurückgekauft, Dividende wurde erhöht. Und jetzt gehe ich eigentlich davon aus, dass sie entweder das Unternehmen komplett verkaufen oder zumindest einzelne Kliniken verkaufen, danach wieder so sogenannte Tender-Buybacks machen. Also sind quasi große Aktienpakete, die auf einen Schlag zurückgekauft werden, wo man als Aktionär sagen kann, zu dem Preis verkaufe ich, nehmt das oder nehmt das nicht an, und dann gibt es auf einen Schlag eine Aktienreduktion, die sich gewaschen hat. Und das ist noch fraglich, ob das so passiert. Deswegen, ich habe vor kurzem auch die Position bei mir im Portfolio ein bisschen reduziert. Aber theoretisch kann man den Case auch anders gewinnen, weil sie, wie gesagt, die Dividende erhöhen. Momentan sind wir bei 2,5% Dividendenrendite. Payout Ratio ist so circa bei 25%, also 10% wären theoretisch rein aus den Cashflows heraus wäre möglich. Und was auch noch ganz spannend ist, das Unternehmen hat jetzt quasi 0% Schulden auf der Unternehmensebene. Die einzelnen Kliniken sind zwar verschuldet, aber das, was wirklich auf das Unternehmen fällt, ist jetzt quasi fast komplett abbezahlt. Mit dem nächsten Quartal ist es sehr wahrscheinlich der Fall. Und dann fragt man sich ja immer, wohin geht das Cash dann? Also wo landet der Cashflow? Entweder noch stärker in Aktienrückkäufe oder halt in der Dividendenerhöhung. Und auch so könnte ich mir vorstellen, dass die Aktie wieder mehr in den Fokus kommt von den Anlegern, weil vielleicht Leute darauf Lust haben, hier 5% Dividende zu bekommen mit einem Unternehmen, das jetzt nicht stark zyklisch ist. So muss man es richtig sagen. Es gibt eine gewisse Zyklik, weil teilweise werden OPs in den USA aufgeschoben, weil sie halt nun mal sehr teuer sind. In Deutschland würde man das wohl eher nicht kennen, aber in den USA ist da alles anders in der Hinsicht. Aber es ist eher eine schwachzyklische Aktie.
Wenn ich jetzt so auf die Schätzungen auch gucke, die es von ein paar Analysten da zumindest zu geben scheint, ist es so, dass das Wachstum auf der Umsatzschiene relativ schwach aussieht, auf der Gewinnebene ganz ordentlich. Also für das Jahr 24 habe ich hier so zu stehen, 450 Millionen Dollar Umsatz, 81 Cent Gewinn pro Aktie. Für das Jahr 26, wofür zumindest was vorliegt, soll der Umsatz dann bei 4,56 liegen, also da gerade mal so 1,5% Wachstum, aber der Gewinn pro Aktie bei 1,05 $. Ist das etwas, womit du dich selber anfreunden kannst oder wo du sagst nach dem Motto, ja, das ist so, wenn man da oberflächlich raufguckt, aber eigentlich steckt da ja noch viel mehr drin?
Also das, womit ich mich anfreunden kann, ist, dass der Umsatz nicht stark steigen wird. Das ist sehr unwahrscheinlich. Die Kliniken, die sie jetzt noch haben, das sind wenige, die sind gesetzt und da gibt es keine riesigen Sprünge von einem aufs nächste Jahr. Sie müssen damit im einstelligen Prozentbereich rechnen, was da an Steigerung möglich ist. Aber was einfach teilweise auch viel wichtiger ist, sind einfach die operativen Verbesserungen. Es gibt durchaus Potenzial, wo man noch operativ hier Dinge ändern könnte, die dann Effizienzsteigerungen ermöglichen. Aber das ist, muss ich auch klar sagen, das ist für mich nicht der Grund, warum ich investiert bin. Ich habe damit gerechnet, dass die Aktivisten dafür sorgen werden, dass dieses Gesamtunternehmen verkauft wird. Also operativ ist der Fall für mich jetzt an dem Punkt, wo er vielleicht schon gar nicht mehr interessant ist. Ja, wir haben schon einen ordentlichen Kursanstieg gesehen innerhalb von einem Jahr und das mit einer Aktie, die durchaus ein geringes Risiko hat. Und deswegen war es für mich interessant. Und jetzt würde ich sagen, okay, ich schaue mir das jetzt noch ungefähr so 2 Quartale an und dann werden wir sehen, ob wirklich hier langfristig mit dem Fortbestand des Unternehmens gerechnet wird oder nicht. Und rein operativ spielt das hier gar keine große Rolle für mich. Das war nicht mein Gedankengang, den ich ursprünglich hatte.
Okay, also im Moment ist es auch aus deiner Perspektive nicht so, dass du sagst, nach dem Motto, das ist ein Perspektivschnäppchen, weil der Kurs noch einiges machen kann. Er könnte, wenn es mit dem Verkauf des Unternehmens so weitergeht, aber du bist eben auch auf einem ganz anderen Kursniveau eingestiegen. Wir sind im Moment auf der US-Dollar-Ebene so bei 10,75. Wo bist du rein?
Also bei der kanadischen Aktie bin ich bei 8,50 rein. Ich stehe jetzt bei 14,4. Das heißt, könnte ich prozentual das jetzt circa dann.
Also wahrscheinlich, du bist bei wahrscheinlich so um die 6 US-Dollar eingestiegen.
Müsste so hinkommen. Also, 6, es ist noch 6,5. Es waren über 50% Rendite waren auf jeden Fall drin. Und da muss man sagen, an dem Punkt ist halt operativ, das, was an operativen Verbesserungen umgesetzt werden kann, ist zum gewissen Teil abgegrast. Also, man muss ja immer auch überlegen, was für eine Rendite will ich mit meinem Investment machen? Jeder hat ja andere Erwartungen. Wenn jemand 10% Rendite machen will, rein aufgrund von operativer Basis, geht bei dem Unternehmen, würde ich auf jeden Fall sagen. Also 10% im Schnitt Rendite, wenn man Dividenden dazu nimmt, Kurssteigerungen dazu nimmt, ist hier wunderbar möglich. 30% schon eher nicht, weiß man nicht. Ja, also 30% ist vielleicht schon eher schwieriger. Und wenn man andere Investments hat, die ein ähnlich geringes Risiko versprechen, aber eine höhere Rendite, dann wäre es vielleicht irgendwann ein Punkt, wo man sagen muss, hier höre ich auch mal auf. Aber gerade aufgrund dieser Fokussierung, dieser ehemaligen Fokussierung auf Dividenden, was ziemlich viele Aktionäre angezogen hat, würde ich sagen, kann man auch wieder an den Punkt hier kommen. Also wenn jetzt wirklich mal zu 90% Payout Ratio übergehen, dann wären wir bei circa 9% Dividend Yield. Und das wäre vielleicht schon was, wo Leute sagen würden, okay, relativ risikoarme Aktie, 9% Dividendenrendite, ist vielleicht ganz interessant. Und demnach würde dann der Kurs auch entsprechend steigen. Also das ist das, was man hier theoretisch noch erwarten könnte.
Aktie Nummer 1, das war Medical Facilities. Aktie Nummer 2 heißt TrueBridge. So, Marktkapitalisierung 194 Millionen US-Dollar. Enterprise Value 366, also je nachdem, wie Christian hier auch gleich die Zahlen aufdröselt, bei Guru Focus muss man ja auch immer ein bisschen darauf eingestellt sein, dass da vielleicht mal eine Zahl ein bisschen anders interpretiert wird, als es dann beim feinen Blick darauf so zutage tritt, ist es zumindest mal ein Unternehmen, wo sich das ein oder andere anders darstellt. Anders stellt sich vor allen Dingen auch dar, dass wir normalerweise, wenn wir eine relativ hohe Verschuldung bei einem Unternehmen dann wahrnehmen, auch im Vergleich zur Marktkapitalisierung ganz gerne darauf gucken, wie eigentlich das EBITDA ist. Und siehe da, da haben wir das nächste Problem, weil aktuell ist das EBITDA offensichtlich negativ und nicht ganz neu, sondern es war auch schon im Jahr 23 negativ. Von daher haben wir hier langsam aber sicher eine Entdeckung, dass Christian im Bereich der Gesundheit ganz gerne tätig ist, denn wir haben hier einen Anbieter von Gesundheitslösungen und Dienstleistungen für kommunale Krankenhäuser, für Kliniken, für Gesundheitssysteme. Und hier geht es genau um Dienstleistungen wie eine elektronische Patientenakte, Informationssysteme, das sogenannte Revenue Cycle Management, hat mir vorher überhaupt nichts gesagt und beschreibt eben den Prozess der Verwaltung des gesamten Zahlungszykluses bei so einem Unternehmen. Also Patientenregistrierung, Abrechnung, Zahlung und was man dann eben so im Bereich der Gesundheitsthematik so hat. Da ist TrueBridge tätig, allerdings wirtschaftlich, Christian, gerade nicht so richtig erfolgreich. Es bleibt zwar irgendwie noch ein Gewinn pro Aktie übrig, aber da fragt man sich dann auch irgendwie, wie kommt das eigentlich so zustande? Also bring uns mal zu dem Unternehmen auf deinen Stand. Wie hast du es entdeckt? Also auch das ja immer die Frage, wenn wir jetzt schon mit einem Microcap-Investor reden, wie bist du auf diese Unternehmung gestoßen und was hat dazu geführt, dass du dann investiert hast? Und auch die Frage, wenn wir uns den Aktienkurs hier mal anschauen, wann hast du denn investiert?
Also investiert habe ich tatsächlich erst vor kurzem und wie ich es gefunden habe, war tatsächlich über ein eigenes Tool, das ich mit einem befreundeten Investor entwickle. Also wir sind da aber momentan eher im kleinen Kreis unterwegs, also wir haben es nicht vermarktet, das ist eher ein Nischentool. Könnte sein, dass wir irgendwann mal tatsächlich so ein paar US-Investoren, die wir da interessant finden, drauf ansprechen würden. Und da ist es einfach nur so gewesen, wir können da filtern bis zu einer gewissen Marktkapitalisierung und sagen, wir wollen jetzt alle Insider-Buys sehen, die bei Aktien bis 200 Millionen Market Cap stattgefunden hat, weil das eben nun mal das Feld ist, das ich gerne beackere. Und da war die Aktie dabei und da hat kein Insider gekauft, sondern tatsächlich ein bekannter Aktivist, ist nicht ganz richtig, es ist ein Investor, der sehr stark Softwareunternehmen kauft und einen sehr guten Track Record hat. Das ist tatsächlich Mark Leonard. Ich weiß nicht, ob man ihn kennt. Sein Vater kennt viele. Das ist ist Damien Leonard und der Vater ist Mark Leonard. Das ist nämlich der CEO von Constellation Software. Er sieht so ein bisschen aus.
Ist so ein Name, den man schon mal gehört hat, glaube ich.
Ja, genau. Er sieht doch ganz spannend aus. Wenn man ihn sehen würde, würde man weder an Software wahrscheinlich denken noch an Reich und CEO. Er sieht so ein bisschen aus wie Karl Marx, der lange keinen Rasierer mehr gefunden hat.
Oder Dumbledore. Aus
ja, richtig. Das passt vielleicht noch besser.
Aus dem Herr der Ringe. Nicht Herr der Ringe, Blödsinn. Aus Harry Potter.
Ja, also ganz spektakuläre Geschichte und alle, die Constellation ein bisschen kennen, wissen auch, warum man da gerne mal auch so ein bisschen die Seitenarme beachtet von diesem Unternehmen oder diesem Konglomerat aus verschiedenen Softwareunternehmen. Und der Sohn Damien ist jetzt nicht so bekannt und sein Investment-Vehicle Pinetree ist jetzt auch nicht so bekannt. Und das war eigentlich der Grund, warum ich dachte, das schaue ich mir hier mal an. Weil, was macht Constellation Software oder wahrscheinlich auch der Damian Leonard, das ist ja der Sohn, die gehen gerne in Unternehmen rein, die sich komplett in die falsche Richtung entwickelt haben. In Softwareunternehmen, die eigentlich viel mehr leisten könnten, wenn man ihnen denn den Stoß in die richtige Richtung gibt. Also Constellation Software ist ganz klar aktivistisch. Die gehen rein und sagen zum Beispiel, okay, jeder, der hier nicht Ergebnisse erzielt, jeder, der nicht Ergebnisse erzielt, der fliegt jetzt erstmal raus. Das klingt jetzt super hart. Und da muss man auch mal aufpassen, dass man es jetzt nicht irgendwie zu träumerisch darstellt. Aber das ist nun mal das Vorgehen, dass sie sehr auf Effizienz getrimmt sind und zum Beispiel auch sagen, alles, was jetzt nicht unser Kernbereich des Unternehmens ist, die Aktivitäten stellen wir ein, die Segmente verkaufen wir und am Ende bleibt nur noch das Kernsegment übrig und alles, was einen Return auf das Investment bringt. Und das ist auch das, was man theoretisch dem Sohnemann unterstellen könnte. Er hat auch noch nicht ganz so viel Erfolg wie sein Vater, will wahrscheinlich jetzt auch in die Fußstapfen so ein bisschen reintreten. Und da eben, wenn Constellation irgendwo einsteigt, also der große Konzern, dann schießt die Aktie sofort durch die Decke. Das ist normalerweise so, weil alle wissen, was passiert. Wenn Pinetree, das ein bisschen unbekannter ist, irgendwo einsteigt, dann passiert erstmal nicht so viel.
Und das, wenn du sagst einsteigen, sorry, dass ich da mal unterbreche, wenn du sagst einsteigen, wir reden hier über eine Marktkapitalisierung von knapp 200 Millionen US-Dollar. Mit wie viel Prozent sind die denn eingestiegen?
Die sind mit 12% von Anfang an eingestiegen und das ist ganz spannend, weil in den USA musst du ja ab 5% Unternehmensanteil musst du ja ein sogenanntes 13D-Filing, also 13D ausfüllen und da musst du dann sagen, was sind deine Absichten im Unternehmen? Wenn du jemand bist wie BlackRock oder Vanguard, dann füllst du ein 13G aus. Das heißt, ich möchte hier gar nichts mit dem Unternehmen zu tun haben. Wir sind da nur über unsere Investment-Vehikel investiert. Wir halten uns aber zurück. Ihr seid die Fachleute und so weiter. Wenn du ein 13D ausfüllst, heißt das, ich weiß es theoretisch besser als ihr. Und ich werde mit euch Gespräche führen. Und normalerweise sieht ein Management das sehr ungern, wenn auf einmal so ein Filing rauskommt und die merken, ups, wir haben jetzt ja 9-12% Eigentümer hier mit am Tisch sitzen. Und die haben dann so eine sogenannte Poison Pill beschlossen. Und Poison Pill heißt eigentlich im Ergebnis nur, wenn ihr noch weiter Aktien zukauft, dann verwässern wir euch bis zum geht nicht mehr. Also jeder, der dachte, wer 12% hat, der darf dann quasi trotzdem weiter kaufen, wie er will. In den USA läuft das nicht so. Diese ganzen Anteilskäufe laufen in der Regel über Absprachen mit dem Management. Dass Pinetree das nicht gemacht hat, zeugt schon mal davon, dass da so eine gewisse Absicht ist, wir übernehmen euch eventuell oder wir steuern euch in eine ganz klare Richtung, in die ihr vielleicht gar nicht so Lust habt. Und mittlerweile gibt es Indikatoren dafür, die ich gefunden habe zumindest, die darauf hinweisen, dass das Management mit dem Pinetree kooperiert, mit diesem Investment-Vehikel. Und das ist für mich eigentlich ein Indikator gewesen, dass es ein Investment-Case werden könnte. Ich muss dazu sagen, das ist so ein perfektes Beispiel, wo ich sehr viel Zeit mit verbracht habe, also 4 volle Arbeitstage, und dann gemerkt habe, könnte nicht ganz passen. Ja, ist vielleicht nicht das, was mein Investmenthorizont so, was da so stattfindet. Und einfach, weil ich glaube, dass hier noch zu viel schief gehen kann. Du hast ja gerade schon gesagt, die Ergebniszahlen sind momentan ziemlich schlecht. Ja, rein optisch nach Buchhaltungsstandards. Aber das ist bei fast all meinen Investments so, dass das erstmal optisch alles mies aussieht. Weil das eigentlich der Grundgedanke ist. Das, was du im Screener finden kannst oder wie da das Unternehmen dasteht, das ist das, was alle sehen. Und wenn du in die Dokumente reinschaust oder auch in die Earnings Calls Transcripts, also was das Unternehmen seinen Investoren dann wirklich auch sagt und was nicht so viele mitbekommen, das zeigt dann meistens ein anderes Bild. Und wenn so eine Konstellation da ist, also Zahlen nach außen sehr hässlich, alles negativ, EBITDA negativ, aber es gibt relevante Aspekte, die einen glauben lassen, dass sich daran was ändern könnte, dann ist das für mich besonders interessant.
Dann lass uns doch mal bitte losschießen, weil wenn ich das hier so sehe, also die Umsatzentwicklung, die sieht ja schon mal echt gut aus. Also das geht auf so 3 Jahreszeiträumen, geht's eigentlich kontinuierlich nach oben. Naja, okay, wenn man so ab 17 mal anfängt zu gucken, da gibt's so eine gewisse Seitwärtsphase, aber das sieht insgesamt ganz vernünftig aus. Und das sieht bis 23 eigentlich auch in der Bottomline vom ersten Teil ganz in Ordnung aus, weil man irgendwie bei der Nettomarge auch zweistellige Umsatzrenditen erwirtschaften kann. Dann geht's ganz plötzlich in 2016 runter von über 10 auf unter 2% Nettomarge. Und dann beginnt so ein bisschen das, was ich ja ganz gerne als Margenflipper bezeichne, los, dass es nämlich rauf und runter geht. und wo sich dann einfach die Frage anschließt, was zum Geier ist da los? In 23 hat offensichtlich wurde mal eine größere Korrektur auch vorgenommen. Anders kann sich ja so ein Nettomargenergebnis von -50% nicht erklären lassen. Also da ist offensichtlich was korrigiert worden. Aber eigentlich muss so ein Unternehmen, also gerade wenn wir jetzt im Bereich Gesundheitslösungen sind, Gesundheitsakten, eine Software und so weiter, mit 300 Millionen US-Dollar Umsatz, die muss doch eigentlich bei 10%, gerne im Übrigen auch 15% oder 20% Nettomarge unterwegs sein. Also was hat hier dazu geführt, dass diese katastrophalen Ergebnisse ausgewiesen werden mussten?
Also erstmal ist hier super viel los bei dem Unternehmen. Die Unternehmen haben jedes Jahr ein anderes Unternehmen übernommen. Und das ist meist schon was, was ja häufiger wertvernichtend ist als wertgenerierend, wie viele wissen. Ist immer so spannend, dass Übernahmen so schön romantisiert werden und die größten Meldungen überall erfahren. Bild Seite 1, wenn irgendein großer Konzern anderen übernimmt. Und meistens ist aber dieser Synergieeffekt eher gering. Und hier ist so ein typisches Beispiel von Unternehmen, wo ich sagen würde, das hat so ein bisschen überschüssige Kalorien bekommen oder ein bisschen zu viel auf den Rippen gehabt. Und das ist vielleicht hier auch der Gedankengang, dass eben das Unternehmen hatte ursprünglich die elektronische Patientenakte quasi überall in den USA so verbreitet. Und dieser Markt war irgendwann an dem Punkt, dass er nicht mehr stark gewachsen ist. Also war in dieser Maturity-Phase. Wenn du aber das ursprünglich nur gemacht hast, hast du natürlich ein Problem als Unternehmen und du weiterhin deinen Mitarbeiterstamm halten willst. Und dann sind sie halt in dieses Revenue Cycle Management rein, was quasi darauf ausgelegt ist, dass auch andere Unternehmen in dem Bereich einen besseren Cashflow bekommen, weil die Rechnungsstellung effizienter ist, die Forderungsbeträge schneller zufließen. In dem Fall ist das von den Krankenkassen, also den privaten Krankenkassen in den USA. Und dadurch kommst du viel Verwerfung. Du hast ein Segment, das ist auf dem absteigenden Ast, das ist die Patienten, also alles, was elektronische Patientenakten betrifft, und du hast einen anderen Ast, der nach oben geht. Und allein schon dadurch müsste man eigentlich mal gucken, okay, wen brauchen wir hier im Unternehmen noch? Was das Unternehmen jetzt gemacht hat, sozialverträglichen Abbau, also die haben freiwillig den Mitarbeitern in Aussicht gestellt, okay, ihr dürft jetzt hier aus dem Unternehmen rausgehen, habt dadurch einen netten Vorteil, kriegt eine schöne Abfindungszahlung in dem
Sinne. Was in den USA jetzt so auch nicht so die Regel ist.
Ganz genau. Und ich glaube, das ist auch das, was vielleicht jetzt sowas wie Pine Tree dann so ein bisschen auf den Trichter gebracht hat. Oh, da können wir, glaube ich, auch noch mehr machen. Man muss auch nämlich auch sagen, der CEO ist hier seit 22 Jahren im Unternehmen. Und nach 22 Jahren bist du wahrscheinlich mit deinen Mitarbeitern schon familiär unterwegs. Und er hat sich von unten nach oben gearbeitet. Er ist erst seit 2 Jahren CEO. Und ich glaube, das ist was Pine Tree sagen würde. Na, vielleicht wollen wir den irgendwann auch mal austauschen. Das ist durchaus auch ein Vorgehen, was Constellation gerne macht, eigene Leute reinzubringen in das Unternehmen, ins Management wirklich und das Board zu besetzen, was ja ein bisschen wie der Aufsichtsrat in Deutschland ist, und dann nach und nach die Kontrolle dazu übernehmen. Und dann wahrscheinlich noch stärker dafür zu sorgen, dass die Margen wieder nach oben kommen. Aber meiner Meinung nach hat das Unternehmen jetzt schon einiges unternommen, was Pine Tree normalerweise auch machen würde. Sie haben selbstständig gesagt, okay, wir haben ein paar Aktivitäten, die würden wir als Nicht-Kernaktivitäten bezeichnen. Die stellen wir ein. Sie haben eine Sparte im Januar verkauft. Sie haben jetzt Offshoring-Bestrebungen unternommen. Das heißt einfach nur, dass sie jetzt ihre Programmierer nicht mehr hauptsächlich in den USA sitzen haben, sondern in Indien. Da haben sie ein Unternehmen übernommen. Und jetzt soll es eher so darauf hinauslaufen, 30% soll in den USA arbeiten und 70% soll offshore arbeiten. Das wird einen Einfluss auf die Margen haben. Sie haben die Hoffnung, dass sie dadurch, dass sie eine bessere Marge generieren, dann auch besser die Unternehmen ansprechen können, also die verschiedenen Kliniken, und sagen, wir haben jetzt einen konkurrenzfähigeren Preis für euch und demnach können wir jetzt euch das Produkt auch günstiger anbieten. Also das ist dieser Gedankengang hier. Ich muss aber dazu sagen, da ich mich am Wochenende erst so richtig damit beschäftigt habe, würde ich auch sagen, das kann funktionieren und man wird wahrscheinlich mit diesem Unternehmen kein Geld verlieren, aber ob man da so 30% per anno rausbekommt, das wahrscheinlich eher auch nicht. Und ich versuche meistens Unternehmen an dem sogenannten Inflection Point zu erwischen, also da, wo es quasi richtig ins Rollen kommt. Und hier weiß ich noch nicht, ob das so richtig ins Rollen kommt und die Margen so typisch nach oben gehen. Wer da Interesse hat, kann ja mal Constellation anschauen, was die mit den Unternehmen gemacht haben. Die bringen teilweise Unternehmen von der negativen Marge auf 40% EBITDA-Marge. Und das ist schon wirklich ganz beeindruckend.
Ja, und ich meine, wenn man hier in den frühen Zehnerjahren ist, da ist es ja allesamt zweistellig. Und wenn man jetzt nur mal unterstellt, dass man wieder auf so ein naja, auf so eine 10%ige Nettomarge kommt, dann redet man eben auch darüber, dass man ein entsprechendes Ergebnis haben dürfte im Bereich von dann wahrscheinlich 35 Millionen US-Dollar. Und das bedeutet ja dann auch bei den Aktien einiges, denn bei 35 Millionen US-Dollar ist man so ungefähr bei 3,20, wenn ich das jetzt gerade richtig überschlage. Und 3,20 bei einem Kurs von im Moment 13 ist ja schon mal ein ganz nettes Potenzial. Wie gehst du da in deiner Betrachtung ran? Also was sind deine Erwartungswerte, wenn du jetzt sagst, das ist ein spannendes Unternehmen? Mit wem hast du da vor allen Dingen auch gesprochen und wie siehst du die nächsten 2 Jahre bei dem Unternehmen? Also mehr ist ja in der Situation gerade auch wirklich problematisch.
Also erstmal schaue ich immer bei sowas aufs Adjusted EBITDA. Und das ist natürlich was, wo manchen Leuten dann wieder schon die Zornesadern auf der Stirn pochen, weil sie alle von Manga allgemein schon mal das Zitat im Kopf haben zum Thema EBITDA von wegen Bullshit Earnings. Und dann auch auf das Adjusted EBITDA, wo dann immer alle sagen, da rechnet sich das Unternehmen so schön, wie es nur geht. Aber ich
soll vorkommen. Habe ich gehört. Es soll vorkommen.
Das ist der häufigste Fall, weil sie da schon meistens zum Beispiel diese Stock-Based Compensations rausnehmen, ja, also die aktienbasierte Vergütung. Aber ich nehme das nur als ersten Punkt, auf den ich schaue und mir dann anschaue, was nimmt das Unternehmen hier alles raus? Also wo sagen sie, diese Kosten sind nächstes Jahr nicht mehr da? Wenn da zum Beispiel auffällig viele Kosten sind für Abfindungszahlungen von CEO, von normalen Mitarbeitern, dann ist das etwas, was ich in der Regel auch mit bereinige. Das ist eine Bereinigung, die ich mir gefallen lasse. Wenn das Unternehmen mir glaubhaft darstellen kann, dass es gerade doppelte Kosten hat, zum Beispiel, weil sie gerade erst das Offshoring gemacht haben und noch parallel ihre eigenen Leute mit angestellt haben, die in den USA, dann ist das auch etwas, was ich verstehe, dass das in einem Jahr nicht mehr so ist. Also es ist glaubhaft. Es ist wirklich nicht wie etwas, was das Unternehmen mir quasi, die Karotte, die das Unternehmen mir vor die Nase hält. Und was ich aber auf jeden Fall auch mache, ist, ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, die mir die sonstigen Shareholder mal, also die noch damit investiert sind, mal erklären sollten, ob das auch eher aktivistische Menschen sind oder eher Langweiler, die sagen, ach, interessiert mich alles nicht so, macht ihr schon, wie ihr wollt. Das war schon mal sehr aufschlussreich, weil ich dann gemerkt habe, okay, 2 dieser Aktionäre sind definitiv aktivistisch, das ist Pinetree und noch ein anderer aus den USA. Und was ich auch gemacht habe, ein Freund von mir hat bei Constellation mal gearbeitet. Und den habe ich mal gefragt, hey, was ist denn euer typisches Spielbuch, wenn ihr jetzt irgendwo reinkommt im Unternehmen? Was macht ihr denn alles? Und das war sehr, sehr aufschlussreich. Und das ist eigentlich auch immer das, was ich mache. Da, wo ich keine Ahnung habe, hole ich mir externe Ahnung rein. Und das Gute ist, wenn man das schon eine Weile macht, hat man immer so eine Form von Netzwerk mit Leuten, die immer irgendjemanden über Umwege kennen und sagen können, ach, der hat mit dem gesprochen, macht doch mal ein Meeting mit dem aus. Und wie gesagt, viele von den Leuten, die das machen, haben viel Zeit und deswegen setzen sie sich auch gerne mit einem zusammen.
Aber was sind so die Level, die du dir vorstellst? Ich habe jetzt gerade mal angefangen, einfach mal so ein bisschen locker aus der wirklich hohlen Hand durchzurechnen, was ich mir da so vorstellen könnte und was auch eine Erwartungshaltung wäre. Ist es aus deiner Sicht etwas, was unrealistisch ist, dass das, sagen wir mal, im Jahr 25 ist es wahrscheinlich noch zu früh. Wir sind ja jetzt in 24 schon weit fortgeschritten. Aber ist es etwas, wo du sagst, also so eine 10%ige Umsatzrendite müsste eigentlich für ein Geschäftsjahr 26 vorstellbar sein oder ist es dann auch noch zu schnell?
Definitiv. Also was das Management selbst sagt.
Definitiv was?
Definitiv ist das möglich. Okay. Entweder oder Fragen mit Ja oder Nein zu beantworten ist immer schlecht, ne? Genau. Also das Management selbst sagt, 20% sind in greifbarer Nähe, 20% EBITDA-Marge. Und was ich dann mache, ich nehme mal als Worst Case immer die EBITDA-Marge, die man momentan sieht, also Adjusted EBITDA, nehme die als Ausgangslage und schaue dann einfach mal, wie viel muss das Unternehmen jedes Jahr reinstecken in seinen Betrieb, um den Laden am Laufen zu halten. Das ist das, was ich gerne mal mache. Dann schaue ich mir an, okay, was geht an Zinsen ab, was geht an Steuern ab und dann habe ich quasi den Cashflow. Wenn alles jetzt wieder sich normalisiert hätte, so wie ich mir das vorstelle. Und was man dann auch machen kann, man nimmt die 20% EBITDA-Marge von dem Unternehmen und macht genau das gleiche Spiel. Ja, und stellt sich vor, was geht denn da ab an Erhaltungskosten, an sogenannten Maintenance-CapEx und was müssten sie unter normalen Umständen bezahlen an Zinsen und was an Steuern. Weil häufig gibt es ja Unternehmen, die noch Verlustvorträge haben, die werden dann immer sehr schön auch als positives Beispiel vorangestellt, weil man dann logischerweise keine Steuern bezahlt und auch keinen negativen Cashflow daraus hat. Und das sind immer die Gedankengänge, die bei mir in Gang kommen. 20% EBITDA-Marge ist dann quasi das, was das Unternehmen in Aussicht stellt. Sie sagen aber halt auch selbst, das ist jetzt erst nur ein Teilschritt und danach geht's noch weiter. Man muss das natürlich nicht alles so glauben. Und das ist halt eben auch die Gefahr, in die man da gerne reintappen kann, weil die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sagen zwar, okay, 20% ist wahrscheinlich machbar, ja, aber schauen wir mal, so sinngemäß. Und wenn jemand sagt, schauen wir mal, dann ist das meistens schon der Punkt, wo ich sage, bin ich jetzt nicht dabei. Und
ja, da, ich sag jetzt trotzdem, schauen wir mal, weil ich habe jetzt gerade mal 100 Stück von der Aktie gekauft, dass wir da hier mal einen Fuß in der Tür haben. Habe ich die gekauft? Ich habe sie noch nicht gekauft. Ich habe aber die Order gerade eingegeben. Jetzt mal gucken, wie schnell auch diese Order, die mir in der Tat gerade auf Scalable mit einem 12-Euro-Briefkurs in München angezeigt wird. Das kann bei solchen Werten ja immer einen kleinen Moment dauern, wenn man dann quasi als jemand mal kurz an dem Handelsplatz rüttelt und sagt nach dem Motto, Achtung, wach werden, bitte ausführen. Und da werden wir vielleicht im Laufe der Sendung dann auch mitbekommen, dass diese Order ausgeführt worden ist. Das können wir uns gleich noch angucken. Ich glaube, bei TrueBridge sind wir jetzt erstmal vom Erklären durch. Am Ende gucken wir nochmal nach, ob das geklappt hat. Und jetzt kommen wir zu einer Aktie. Also die kannte ich nicht nur nicht, sondern die ist im Gegensatz zu unseren sonstigen Geflogenheiten, aber wir mussten ja wirklich darauf achten, dass es auch eine Unternehmung ist mit einer gewissen Marktkapitalisierung, die ist nicht mal in Deutschland handelbar. Also das ganz, ganz deutlich gleich vorab. Und da ist auch gar nicht so ohne weiteres möglich, einen Chart von zu kriegen. Und deswegen fangen wir mal hier mit Yahoo Finance an. Die Firma heißt Intelligent Monitoring Group. Es handelt sich dabei um ein australisches Unternehmen, was in den Bereichen Sicherheit, Überwachung und Risikomanagement tätig ist. Also ich habe da jetzt eine Vorstellung von, aber ich lasse es mir lieber erklären. Also es geht auch um Überwachung, es geht um Schutzdienste, es geht um die Dienstleistungen. Also jeder hat da sicherlich ein Bild von vor Augen, wie das so abläuft. Und jeder hat hier auch bei Yahoo Finance einen Chart vor Augen, der mal so richtig nach einer Vollkatastrophe aussieht. Zumindest, wenn man die Jahre von 2000 bis 2022 sich anschaut. Danach geht's dann wieder, da klart sich das Bild erheblich auf. Aber erstmal sitzt man ja da und denkt, was das denn für ein Schrott? Und dann kommt noch erschwerend hinzu, Christian, dass ich hier, also um es wirklich auch sauber dokumentiert zu haben, dass hier es auch wirklich schwierig ist, beispielsweise auf Guru Focus an aktuelle Zahlen ranzukommen, wegen der Lizenz. Ich habe jetzt keine australische Lizenz, weil ich normalerweise da sage, nach dem Motto, das ist nicht. Aber ich brauche die auch gar nicht, diese australische Lizenz, weil ich habe ja dich da. Und jetzt führst du uns mal an diese Unternehmung ran und erklärst uns auch da ein bisschen, wie zum Geier kommt man denn bitte auf ein Unternehmen in Australien, was in Sicherheit, im Sicherheitssektor tätig ist und was jetzt vom Net Income her, also das, was man da gerade so sieht, da kannst du ja auch was zu sagen, ob die Zahlen alle so stimmen, aber erstmal so basiskatastrophal aussieht, auch wenn die Netto-Umsatzmarge zumindest gar nicht so schlimm ist mit jetzt im Moment noch einem einstellig negativen Wert. Aber erstmal so, wie kommt man darauf, was machen die und so weiter? Bitte du zu Intelligent Monitoring Group.
Ja, spätestens jetzt erkennt man, denke ich, ein Muster. Bei meinen Aktien, die ich mir rauspicke, ist häufig in der Vergangenheit mal was schiefgegangen. Und genauso ist es auch hier. Also es ist eine australische Aktie, die aber operativ in Australien und Neuseeland tätig ist und sogenannte Monitored Security Services macht. Ich erkläre gleich, was das heißt. Ich erkläre vielleicht erstmal nochmal kurz, wie ich drauf kam. Und zwar, da ich ja sehr viel manuell arbeite und denke, wenn ich alle Dokumente von Unternehmen durchschaue, dann entdecke ich Sachen, die mit einem Screener nicht entdeckbar sind. Und genauso war es auch hier. Ich bin durch Australien gegangen, weil da nicht so viele Investoren draufschauen und bin durch alle Aktien von A bis Z durchgegangen, die unter einer 100 Millionen Market Cap hatten. Was mein großes Glück war, dann hätte ich eine Woche später drauf geschaut, wäre die mir tatsächlich durch die Lappen gegangen. Ich habe die bei 34 australischen Cent gekauft. Also momentan steht sie, glaube ich, bei 72 und das war im Mai, also Ende Mai, 28. Mai, 30. Mai bin ich hier eingestiegen. Also war auf jeden Fall schon mal nicht das schlechteste Investment, aber hier ist auf jeden Fall noch mehr zu holen. Was ist hier schiefgegangen, beziehungsweise was macht das Unternehmen? Die sind tätig im Monitored Security Service Bereich. Das heißt eigentlich nur, es arbeitet jemand mit sehr vielen Kameras und gewissen Kontrollräumen, wo ihr dann viele Bildschirme seht. Also jeder kennt es, glaube ich, aus den Filmen, keine Ahnung, The Fast and the Furious oder sowas, wo dann irgendwie einer sitzt irgendwo, hat 1000 Kameras vor sich, 1000 Bildschirme und starrt da drauf.
Genau, und auf einmal fällt irgendeiner aus und irgendwas passiert da und exakt. Irgendwas ist da ganz besonders, irgendein Bild wird geklaut. Genau. Ein Kunstwerk.
Und genau dann tritt eigentlich dieses Unternehmen auf den Plan und ruft dann zum Beispiel die Polizei oder sowas. Und sie haben drei Teilbereiche. In Australien ist es nicht ganz so verbreitet wie in den USA, dass man einfach sein Haus überwachen lässt. In den USA ist das sehr weit verbreitet. Also wenn wir es einfach mal in Prozentzahlen betrachten, Australien noch nicht ganz so. Und das Unternehmen glaubt, dass da viel Aufholpotenzial ist. Denn tatsächlich passieren in Australien mehr Verbrechen gegen, also Einbrüche und so weiter, als in den USA. Hätte ich auch nicht gedacht. Liegt vielleicht eine Historie als Gefangenenkolonie begründet. Und das ist ein Teilbereich. Und der andere Teilbereich ist, dass sie für große Unternehmen diese Services machen und da vielleicht auch zum Beispiel auch Zugangskontrolle ermöglichen. Das heißt, vorne am Eingangstor zum Unternehmen ist irgendwie eine Kontrolle, die mit Netzhaut-ID oder sowas arbeitet. Oder das Kennzeichen wird gescannt und nur ein registriertes Kennzeichen bei dem Unternehmen darf dann rein. Das sind die Sachen, die sie machen. Und da ist eigentlich auch das meiste Geld aus meiner Sicht zu holen. Und es gibt noch einen dritten Teilbereich, das ist der Care-Bereich. Das bedeutet eigentlich nur Menschen, die gerne noch selbstständig leben wollen, aber schon ein gewisses Alter erreicht haben und vielleicht auch anfällig sind für Stürze oder Herzinfarkte aller Art. Und dass sie dann sogenannte, ja, so Alarmarmbänder zum Beispiel drum bekommen und so Sturzsensoren, wo dann das Unternehmen sehr stark schaut, okay, wie geht's denn unserem Kunden hier gerade? Müssen wir vielleicht den Notarzt rausschicken? Das sind eigentlich die drei Teilbereiche. Und hier war es auch mal wieder so, das ist ein weiteres Muster. Das Unternehmen ist schlecht gelaufen, wurde schlecht geführt und vor 2 Jahren ist ein großer Aktivist hier reingegangen. Und der hat dann das Unternehmen quasi umgestellt. Er hat ihnen eine kurze Frist gegeben, in der sie dann noch zeigen konnten, okay, wir können auch anders. Das hat nicht geklappt und daraufhin hat er sie quasi rausgeschmissen, hat seinen eigenen Mann reingesetzt. Das sind beides ehemalige Fondsmanager. Das ist schon mal ganz interessant, weil die möglicherweise mehr auf Kapitalallokation achten als jetzt irgendjemand, der gerade von der Uni kommt und sagt, ich leite jetzt mal hier ein Unternehmen. Und seitdem haben sie eine ganze Menge gemacht. Also etwas, was ich ja gerade noch kritisiert habe, Übernahmen zum Beispiel. Und durch die Übernahmen sind hier die gesamten Finanzkennzahlen total durcheinander. Weil mit jeder Übernahme hast du Kosten, die im Zusammenhang mit Übernahmen stehen. Zum Beispiel für die entsprechenden Anwälte oder Consulting-Dienste, die du in Anspruch nimmst. Und sowas nehme ich immer gerne schon mal raus. Dann, was man auch gerne hat, sind sogenannte Amortizations auf die Customer Contracts. Das kommt immer dann rein, wenn man ein anderes Unternehmen kauft und mehr bezahlt, als die Assets in den Büchern wert sind. Und das wird dann über einen langen Zeitraum abgeschrieben. Ein Teil geht in den Goodwill, ein anderer Teil wird abgeschrieben. Das sind die Customer Contracts. Und sowas nehme ich hier sofort raus aus meinen Berechnungen und kam dann zu dem Zeitpunkt auf den Gedanken, okay, das handelt potenziell zu 5-mal KGV, das Unternehmen gerade. Das war mein Gedankengang. Und dann habe ich immer weiter gegraben und kam zum Schluss, okay, das ist wirklich spottbillig, weil die auch eine Refinanzierung bald geplant haben und momentan auch sehr viel Zinsen bezahlen, weil sie zu dem Zeitpunkt, wo der Kredit abgeschlossen wurde, in einem viel schlechteren Zustand waren. Und ich gehe davon aus tatsächlich, dass sie die Zinsen halbieren können. Ich habe mir ein paar andere Unternehmen angeschaut, die ähnlich groß sind und die zahlen ungefähr die Hälfte der Zinsen, die zahlen. Ja, und das war der Punkt, das ist eigentlich immer der Punkt, das, was innerhalb von einem Jahr erst sichtbar ist, jetzt schon für mich sichtbar zu machen und zu sagen, das ergibt Sinn. Denn diese Kosten, wie die Abschreibung auf die Customer Contracts, das sind keine Cash-Zahlungen. Das ist de facto in der Vergangenheit des Unternehmens und sowas adjustiere ich dann immer gerne raus.
Gut, also von unserer Seite geht natürlich die Bitte auch so schon vor Erscheinen dieses Videos raus an Scalable, diese Aktie vielleicht dann auch in München handelbar zu machen. Ob das gelingt, ist hierbei wirklich ein bisschen fraglich, aber wir wollten dieses Unternehmen trotzdem einfach mit drin haben, um auch diese Geschichte und auch diesen Ansatz, den Christian da gewählt hat, einfach mit drin zu haben. Das hat ja so ein bisschen was Buffetteskes, denn dieses einfache Durchblättern von A bis Z ist ja etwas, was man in der Biografie von Buffett auch das ein oder andere Mal lesen konnte und lesen kann, dass nämlich einfach mal bei A angefangen wird und dann bei Z aufgehört wird. Und irgendwann kommt einem Unternehmen in die Finger, wo man spontan mal hängen bleibt und sich dann vielleicht mal ein bisschen mit dem Unternehmen beschäftigt und dann vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen rein verbeißt und irgendwann auch zu der Entscheidung kommt, da beiße ich jetzt mal nicht nur zu, sondern da schlage ich dann irgendwie auch mal zu. Das ist hier geschehen. Und auf Basis der Entwicklung, die das Unternehmen jetzt gemacht hat, du sagst selber, du liegst jetzt bei dem Unternehmen ungefähr 100% vorne, also etwas über 100%. Ist das für dich denn weiterhin ein Unternehmen, was du kaufen würdest und was ist im Moment so auch möglicherweise dein eigenes Take-Profit-Level bei 100% in einem halben Jahr, können wir auch mal darüber nachdenken. Also das habe ich auch schon schlechter gehört.
Also das ist eine spannende Frage. Das ist natürlich immer die Frage. Verkaufen finde ich viel schwieriger als kaufen. Und momentan handelt die Aktie bei circa 7-mal EBITDA und ich bin der Meinung, 10-mal EBITDA wäre auf jeden Fall gerechtfertigt, gemessen an den Peers in dem Unternehmen, also für das Unternehmen, das sind heißt andere Unternehmen, die in dem ähnlichen Bereich tätig sind und zu gewissen Multiples handeln. Es ist aber jetzt auch fraglich, weil die Guidance, also die neue Guidance für das Jahr, wollen sie in der Jahreshauptversammlung Ende Oktober rausgeben und die würde ich eigentlich ganz gerne noch abwarten, weil ich glaubhafte Indikatoren dafür habe, dass das deutlich höher ausfallen wird, die Guidance, als die bisherige. Und das nächste ist halt die Refinanzierung. Das sind zwei sehr wichtige Katalysatoren für den Kurs, die ich jetzt in näherer Zukunft sehe. Und das würde ich schon ganz gerne noch abwarten. Aber jetzt so ein wirkliches Verkaufslevel habe ich nicht. Normalerweise ist es ganz gut, wenn man so ein Unternehmen in so einem sich selbst bestätigenden Trend hat, wo immer positive News rauskommen und dann irgendwann auch der Markt realisiert, ach, die Buchhaltungszahlen sind ja gar nicht das Relevante, sondern jetzt auf einmal werden die Erträge ja auch sichtbar für mich, nachdem das Unternehmen die entsprechenden Abschreibungen vorgenommen hat oder auch zum Beispiel Sonderabschreibungen vorgenommen hat. Und auf so einen Punkt warte ich immer ganz gerne, bis das sichtbar wird. Und hier gibt es mehrere Qualitätsaspekte. Die haben eine sehr sticky Customer Base. Ich fällt gerade kein guter deutscher Begriff ein. Eine sehr beständige Kundschaft, also hohe Rate an Kunden, die erhalten bleiben. Und was sie noch haben, ist ein hoher Anteil an Recurring Revenues, also Umsätze, die wie ein Abo bei Netflix funktionieren. Und da haben sie eine sehr hohe Rate, was jedes Jahr erneuert wird. Also wenn man einmal sein Haus über jemanden überwacht bekommt und das funktioniert super, dann ist es unwahrscheinlich, dass sie den Service irgendwann wechseln. Das ist sehr gut zu erkennen tatsächlich. Und das ist halt immer so ein Qualitätsaspekt, warum man so einem Unternehmen vielleicht auch ein höheres Multiple zugestehen kann. Also ich halte hier definitiv noch einiges für möglich. Es ist davon abhängig, was sie uns jetzt in der Hauptversammlung sagen. Und wie ihre Refinanzierung abläuft. Hauptversammlung ist Ende Oktober, Refinanzierung wahrscheinlich bis Februar nächsten Jahres wird die angekündigt werden. Ich gehe davon aus, dass sie früher ankündigen, aber de facto können sie erst im Februar aus dem alten Vertrag raus. Aber auch das ist etwas, was ich gerne dann antizipiere und sage, okay, das kann ich auch jetzt schon absehen und deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Investieren. Warum der Chart auch so übel aussieht, wie er aussieht, ist, dass sie mit... Sie hatten ursprünglich, waren nämlich die beiden, die jetzt da am Ruder sind, waren in den Convertible Debts investiert. Also quasi, sie haben so ein, das heißt Loan to Own gemacht. Das heißt, du kaufst Kredite auf, notleidende Kredite, in der Absicht, das Unternehmen vielleicht in die Insolvenz zu schicken und dann komplett zu übernehmen. Hier haben sie sich tatsächlich dazu entschieden, eine Kapitalerhöhung zu machen und das Unternehmen an der Börse zu lassen. Und deswegen ist dieser rasante Absturz hier zu erkennen, weil die Verbesserung so enorm war. Allgemein in Australien ist das gang und gäbe, dass da Aktien wie Cash verwendet werden, also Kapitalerhöhungen passieren da ständig. Aber was man hier auch sagen muss, es gibt hier einen sehr großen Investor, der hat bis vor kurzem über 50% gehabt. Das war eben einer dieser Menschen, die das Unternehmen theoretisch in die Pleite hätten schicken können. Und da ist immer sowas, wo man sich überlegen muss, will ich mit dem Mann im Boot sitzen oder mit der Frau, je nachdem. Und das ist hier immer eine relevante Frage, wenn man so einen großen Aktionär hat. Es gibt ja immer diese romantische Verklärung mit Insider-Ownership nach dem Motto, hey, die sind mit mir in einem Boot, die wollen doch das Gleiche wie ich. Nee, das ist nicht immer so. Die können dich auch teilweise, ja, nach Strich und Faden. Genau, also da muss man immer ein bisschen drauf aufpassen. Und auch das ist Teil meines Rahmens, in dem ich investiere, dass ich immer darauf achte, was wollen die. Und ich führe da auch immer viele Gespräche, nicht nur mit dem Management, sondern auch mit den Leuten, die da investiert sind in solche Aktien, um zu gucken, was wollt ihr denn? Also das spielt auch schon eine große Rolle bei mir.
Okay, und das waren sie. Die drei Nebenwerte von Christian Schmidt, die er für diese Sendung ausgewählt hat, um euch auch mal so ein bisschen dahin mitzunehmen, wo er sich so normalerweise umtut. Ich hätte jetzt hier noch zu Intelligent Monitoring die Frage, wie es eigentlich nach dem IBAM Durchblättern der australischen Aktien weiterging. Aber ich habe vom Anfang eigentlich noch zwei, drei ergänzende Fragen aufgestellt, die ich jetzt noch ganz gerne reinziehen würde. Mal sehen, ob wir das mal innerhalb der hier gegebenen Zeit noch schaffen. Denn du hast ja irgendwie gesagt, dass du dann zu einem Vollzeitinvestor wurdest. Du bist jetzt Mitte 30. Wie kam es dazu? Und jetzt mal kannst du ja entscheiden, wie du da selber drauf antwortest. Aber welcher Kapitalstock ist denn aus deiner Sicht dafür nötig, Vollzeitinvestor zu sein?
Also wie ich darauf kam, war einfach die Leidenschaft und weil es einfach super gut funktioniert hat. Also wenn du halt Jahr für Jahr so eine gewisse Performance erzielst und auch...
Lass uns mal, mach mal nicht gewisse. Was ist diese gewisse Performance?
Also seit 1.1.2017 sind es 33,3% per anno, also jedes Jahr. Aber dieses Jahr war auch schon außergewöhnlich gut. Das bin jetzt momentan bei ca. 72%.
Was war das schlechteste Jahr?
Das schlechteste Jahr war -28,4. Mhm. Ja. Also es war auch fast die maximale Drawdown, die ich in meinem Portfolio mal ertragen musste. Und dann ist natürlich wichtig, sich selbst zu fragen, woran lag das? Wiederhole ich das nochmal oder bin ich mittlerweile so viel weiter, dass ich mir das zutraue, dass sowas nicht nochmal passiert? Und ich habe die Antwort dann entsprechend gegeben.
Ist es das Zutrauen, dass das nicht nochmal passiert? Oder ist es das Wissen, dass es nochmal passieren kann, aber dass du emotional auch gefestigt genug bist, um das auszuhalten?
Es ist beides, es ist definitiv beides. Also das emotional Gefestigte kommt ja auch immer dahin. Du hast ja gerade eben nach dem Kapitalstock gefragt. Ich habe noch ein paar andere Cashflows, zum Beispiel aus Mieten und sowas. Das spielt natürlich auch mal eine Rolle. Wenn ich jetzt zu 100% von den Erträgen, also von dem Kapital, das ich immer abziehen muss, ich bin ja kein Dividendeninvestor, wenn ich davon leben müsste, dann wäre da wahrscheinlich die Entscheidung vielleicht auch noch ein bisschen aufgeschoben worden. Also ich würde mal sagen, ich will jetzt keine konkrete Zahl nennen, aber wer jetzt mit, keine Ahnung, 100, 200, 300.000 Euro irgendwie unterwegs ist, dem würde ich das nicht raten, auf gar keinen Fall. Also man sollte ja auch mal gucken, was sind meine Ausgaben? Das habe ich bei mir auch gemacht. Bin jetzt kein Mensch, der wenig ausgibt. Also allein schon Haus oder sowas ist immer automatisch mit Kosten verbunden. Und das würde ich mir anschauen. Was brauche ich im Leben? Ich will ja nicht frugal leben, also ich zumindest nicht. Und von daher ist das eine relevante Frage. Also ich gehe nach wie vor durch den Supermarkt und kaufe halt, was ich will. Ne? Das sollte immer sichergestellt sein. Und warum ich aber den Schritt dann gemacht habe, ist, dass ich gemerkt habe, dieses Mehr an Zeit, dieses unfassbare Mehr an Zeit, das ist so ertragreich, weil du einfach so viel Energie auch mehr aufbringen kannst, um dir Titel wirklich ermüdend anzuschauen und zu sagen, ich mache jetzt hier eben mal die extra Minuten, stecke ich immer rein oder die extra Stunden oder auch Tage. Wie gesagt, bei TrueBridge 4 Tage von morgens bis abends mit Gesprächen, mit Investoren und teilweise noch anderen Menschen, die da eine Rolle spielen. Und dann am Ende zu sagen, naja, das war's jetzt halt nicht. Früher hätte ich vielleicht gesagt, ach, das passt so ungefähr, ich gehe da rein. Ja, das hätte ich wahrscheinlich früher gesagt. Und ich weiß auch, dass es schwer ist, so einen Weg zu vermitteln. Und ich würde auch niemandem raten, das so zu machen, wie ich das mache. Aber für mich funktioniert das super. Also ich will auch nichts anderes machen. Das ist etwas, was mich jeden Tag sehr erfüllt. Und man ist gar nicht so allein, wie man denkt. Man hat so viele Gespräche und so viel Austausch mit verschiedensten Menschen. Also mit Investoren aus Kasachstan hatte ich letztens ein Gespräch, das Land würde ich nicht investieren, aber die Investoren waren ganz interessant, die von da kommen. Und ja, das macht einfach super viel Spaß.
Okay. Vermutlich die letzte Frage. Mal gucken, wie lang da auch die Antwort drauf ist. Aber wir haben vorhin auch über Konzentration in dem Portfolio gesprochen. Du hast gesagt, das sind eben mehr als 4 oder 5 Werte, aber du hast schon ein konzentriertes Portfolio. Was heißt es in deinem Fall? Wie viele Aktien sind bei dir enthalten und nach welchen Maßgaben sagst du dann möglicherweise auch mal, also die Maximalgewichtung bei dir liegt da und da, wenn du das sagst, wie ist da dein Ansatz?
Also letztes Jahr hätte ich die Frage noch anders beantwortet. Das ist dann auch wieder Zeichen dessen, dass man mit seiner Weisheit nie am Ende ist oder auch nicht gepachtet hat. Und jetzt momentan habe ich 12 Aktien in meinem Portfolio. Ich halte das für nicht super konzentriert, wenn ich es vergleiche mit anderen Investoren in meinem Bereich. Die haben teilweise nur 5 Aktien. Aber die Erfahrung in den letzten Jahren, was mit diesen Investoren passiert ist, da gibt es ein paar Beispiele, ein paar negative, hat mich dann auch dazu geführt zu sagen, okay, vielleicht mal weniger Hybris an den Tag legen und lieber mehr Vorsicht, weil am wichtigsten ist es ja, am Ende im Spiel zu bleiben. Aber die ersten 50% meines Portfolios sind auf 4 Aktien konzentriert. Das sind aber 4 Aktien, wo ich sage jetzt nicht den Dirk-Müller-Satz, wo ich das bis in die letzte Fußnote geprüft habe, aber das, was für mich relevant ist, wo ich sage, das ist das, was ein Risiko sein könnte, das habe ich für mich schon so weit beantwortet, dass ich sage, hier traue ich mir eine größere Konzentration zu. Und dann der restliche Teil des Portfolios verteilt sich auf 8 Aktien.
Okay, dann schauen wir zum Abschluss nochmal dieses Gesprächs auf die TrueBridge. Die ist mittlerweile ausgeführt zu 12 Euro, ist jetzt bei 11,60 auf 12 quotiert. Also das geht jetzt nicht immer in Sekundenbruchteilen bei solchen Werten, die von ein bisschen weiter wegkommen und vielleicht deren Handelsaufkommen auch ein bisschen geringer ist als bei normalen anderen Werten. Also seid da erstens geduldig, wenn ihr eine Order aufgibt, aber vor allen Dingen vor allen Dingen limitiert das Ding. Also ihr habt es ja bei Echtgeld TV schon öfter erlebt, dass ich auch eine Order eingegeben habe während der Aufzeichnung, wo ich gesagt habe, geht durch. Hier ganz bewusst nicht gemacht. Wenn ihr die haben wollt, sage ich jetzt einfach mal, geht jetzt im Moment nicht auf, geht nicht höher als 12, weil das ist der Kurs, den ich jetzt gerade bezahlt habe. Mehr müsst ihr jetzt auch nicht erstmal bezahlen. Guckt euch auch vor allen Dingen den Sekundärmarkt an, ob das für euch soweit stimmt. Beziehungsweise guckt euch nicht den Sekundärmarkt an, sondern guckt euch den Primärmarkt an und guckt nach, ob es am Sekundärmarkt München vernünftig gepreist ist, und dann trefft eure eigene Entscheidung, wie immer. Christian, das hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf das nächste Mal mit dir, denn natürlich müssen wir über diese drei und vielleicht auch neue Unternehmen ein zweites Mal reden. Das werden wir tun. Danke erstmal für deine Zeit für heute und bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV. Und ihr bleibt wie immer drei Sachen: gesund, investiert und weiterhin mit dabei. Tschüss aus Dorsheim, da sitzt er nämlich, und aus Berlin. Macht's gut.